Johannes 18. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Auf einmal wichen sie zurück und fielen zu Boden, als er zu ihnen sagte: Ich bin es. Jesus fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollten sich die Worte von Jesu erfüllen: Von denen du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Steck das Schwert weg, sagte Jesus zu Petrus. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Worte des lebendigen Gottes.
Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wer von euch kennt Eckhard von Hirschhausen, so heißt er genau, ich mir war jetzt gleich mal der Name weg. Eckhard von Hirschhausen, ja, also ich mag den, das ist ein Comedian und ein Arzt irgendwie und ich mag den Humor, den dieser Mann hat. Ich weiß nicht, einige von euch kennen den sicher. Und der hat was ganz Interessantes gesagt oder in einem seiner Programme sagt er was richtig Schönes. Und das ist, was er da sagt, ist: Wenn du wissen willst, wie jemand wirklich tickt, dann musst du mal in eine Krise kommen mit der Person. Also wenn du lernst eine Person erst dann richtig kennen, wenn es mal so richtig schwer wird im Leben. Und vielleicht könnte es die ein oder anderen von euch unterschreiben. Und jetzt aufgepasst an alle Paare oder Singles oder wer auch immer. Ja, er sagt, er gibt einen Tipp für alle, die noch nicht ganz sicher sind, ob der, mit dem sie jetzt zusammen sind, ihr Partner fürs Leben ist. Und er sagt, wenn du herausfinden willst, wie diese Person, die dein potenzieller Partner ist, wie die Person wirklich tickt, dann fährst du mit ihr ganz gezielt in einen Stau. Und zwar in einen richtig, richtig langen Stau. In einen richtig langen Stau. So immer sieht es Stop and Go, Stop and Go. Und du denkst so, wann ist es zu Ende? Und am besten du ordnest dich ganz links ein, dass du auch ja nicht auf die Raststätte fahren kannst, wenn die Person pinkeln muss. Wir hatten das gestern, wir waren gestern lang unterwegs, das war sehr lustig. Und der Punkt ist, dann lernst du jemanden wirklich kennen. Ja, also wenn neben dir die Blase drückt und der fährt nicht raus beim Stau, dann lernst du die Person wirklich kennen, wie sie ist. Es gibt welche, die werden still, ja, Jason, ne? Die müssen dann Eis ausgeben. Es gibt welche, die rasten aus. Also es gibt da die unterschiedlichsten Charaktere. Wenn jemand in einer Krise ist, dann lernst du eine Person wirklich kennen. Und deswegen gucken wir uns als Kirche in den nächsten 6 Gottesdiensten in dieser Reihe 24 Stunden Jesus an. Und wir gucken uns Jesus an, von dem wir glauben als Kirche, dass er der Sohn Gottes ist, schauen ihn uns an in der größten Lebenskrise, die er hat, in seinen letzten 24 Stunden auf dieser Erde. Und wir zoomen rein in diesen letzten Tag von Jesus und es geht immer ein Stück weiter. Jetzt ist der Countdown bis auf 24 runtergelaufen und jede Woche oder alle 2 Wochen, wenn wir uns hier zum Gottesdienst treffen, wird der Countdown ein bisschen weiter runter ticken. Bis zu dem Moment, wo keine Minute mehr übrig ist. Und diese Gottesdienste sind für dich eine Chance. Ich will das ganz bewusst am Anfang von dieser Themenreihe sagen. Für dich, wenn du sagst, ich kann mit diesem Gott nicht so wirklich was anfangen. Oder mir ist das alles noch ein bisschen suspekt. Ich, mit Christsein und so, da bin ich distanziert. Es ist die Chance, diesen Jesus und den, an den wir glauben, ein Stück weit besser kennenzulernen in den nächsten Wochen. Das ist eine Chance für dich. kennenzulernen, woran wir als Kirche glauben und was das Zentrum, nämlich dieses Kreuz, was das Zentrum unseres ganzen christlichen Seins ist. Und heute starten wir damit. 24 Stunden, die die Welt verändern. 24 Stunden, die hoffentlich dich verändern. Und mein erster Punkt ist das Geheimnis seiner Gelassenheit. Johanna hat den Text vorgelesen. Es ist Freitagnacht. Es ist Freitagnacht zwischen 0 und 3 Uhr morgens. Und wir befinden uns in einem Garten. Außerhalb von Jerusalem, ja, Israel, Jerusalem, außerhalb von Jerusalem. In der Nacht, wo es stockfinster ist, weil Neumond ist. Du siehst nichts. Niemand ist mehr auf der Straße. Irgendwie zwischen 0 und 3 Uhr. In einem Garten. Stille. Und es beginnt der letzte Tag von Jesus, die letzten 24 Stunden. 24 Stunden, bevor er an diesem Kreuz hängen wird. Und er ist mit seinen Jüngern in diesem Garten, wie Johanna das vorgelesen hat, seine Jünger, das sind quasi seine engsten Freunde, mit denen er die letzten 3 Jahre seines Lebens unterwegs war. Ja, also es sind sozusagen, er war ihr Mentor. Mit diesen Jüngern ist er dort in diesem Garten. Und es sind 11 von diesen Jüngern dabei, normalerweise sind es 12. Und einer von diesen Jüngern, der 12. sozusagen, Judas, nennt er sich, der ist unterwegs. Er ist unterwegs, um seinen Mentor zu verraten. Weil ihm seine Theologie nicht passt und weil er sich ein paar Mäuse verdienen will. Er ist unterwegs, um diesen Jesus zu verraten. Und in diesem Text steht sehr, sehr deutlich, dass Jesus das weiß. Jesus weiß, dass dieser Judas unterwegs ist, um ihn zu verraten. Einer seiner engsten Freunde. Und dennoch geht er in diesen Garten, von dem da steht, dass Judas wusste, dass Judas ihn kannte, weil Jesus war dort oft mit seinen 12 Jüngern. Ja, die waren dort oft, keine Ahnung, wahrscheinlich hat ihnen den Garten jemand zur Verfügung gestellt. Und obwohl Jesus weiß, dass dieser Judas ihn dort findet, ist er dort. Und damit nicht genug. Also die Soldaten so vor dem Tor, also diese Gärten waren damals ummauert und vor dem Tor diese Soldaten klappern hört, so in den Rüstungen, die da kommen, ihn festzunehmen, geht er ihnen entgegen an den Eingang von dem Tor und sagt, guten Morgen Jungs, wen sucht ihr? Und ich frage mich eine Sache, hat er sie noch alle? Das ist doch komplett schräg. Du weißt, du wirst festgenommen. Und du gehst extra dorthin, wo du weißt, dass du festgenommen wirst. Und du gehst diesem Trupp sogar noch entgegen. Woher, um alles in der Welt, was ist das Geheimnis von dieser Gelassenheit von Jesus? Was ist sein Geheimnis? Was ist das für ein schräger Typ? Und die Antwort finden wir in dem, was Jesus über sich selbst in diesem Text sagt. Wir werden heute viel mit diesem Text machen. Wir werden heute viel in die Bibel gucken. Und vielleicht ist für dich noch nicht alles so ganz so nachvollziehbar. Ich hoffe, dass ich dich immer so ein bisschen mitnehmen kann auf die Reise, auch in diesen Text hinein. Auch wenn es nicht ganz einfach ist. Wir finden dieses Geheimnis von Jesus in dem, was er über sich selbst in diesem Text sagt. Wisst ihr, diese Männer fragen ja Jesus, Jesus fragt die Männer, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Das ist ganz entscheidend, dass wir das jetzt verstehen, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, ich bin es. Aber dieses Es steht eigentlich im Griechischen gar nicht da, sondern es steht einfach nur Ego Emi. Ich bin. Ich bin. Und jetzt sagst du vielleicht, hä? Ja und? Das ist schon Wurst, ob das dort steht oder nicht. Das ist was ganz Besonderes, weil dieses Ich bin, es ist der Name, den Gott sich selbst gibt im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Da sagt Gott einige Male von sich, dass er da ist, von seinem Namen, ich bin. Und was Jesus hier also sagt, was hier so steht, ich bin es, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, ich bin Gott. Ich bin Gott. Was ist denn das für eine abgefahrene Behauptung? Und eine kleine Nebenbemerkung, ich weiß nicht, was du über Jesus denkst, wer Jesus ist. Und ich meine, dass Jesus gelebt hat und historisch eine Person war, das bezweifelt mittlerweile fast kein Historiker mehr, der ernst zu nehmen ist. Die Frage ist aber, wie gehst du mit diesem Jesus um? Mit dem, was er gesagt hat? Mit dem, was er ist, was er sein will? Und wenn du kritisch bist gegenüber Gott und Glauben, du musst irgendeine Position finden zu diesem Jesus. Ich will dich an der Stelle ein bisschen pieksen gerade und herausfordern. Jesus, wisst ihr, viele Leute, die ich kenne, die sagen immer, ja, Jesus ist ein guter Lehrer, das hört man ja immer wieder. Und Jesus ist ein Vorbild, oh, wie der mit Menschen umgegangen ist, cooler Typ. Aber Jesus sagt, ich bin nicht ein Vorbild und ich bin auch kein guter Lehrer, sondern ich bin Gott. Das ist das, was Jesus über sich selber sagt. Und, sorry, ich glaube, wer behauptet, Gott zu sein, der ist entweder komplett durchgeknallt und größenwahnsinnig und gehört in die Psychiatrie, oder das, was er sagt, ist wirklich wahr. Zlatan Ibrahimovic, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, das ist ein Fußballspieler, der sagt von sich selber, dass er Gott ist. Er sagt von sich selber, dass der geht an mit dieser Einstellung, so tritt er auf in jedem Interview und keiner nimmt ihn mehr ernst. Das ist genau der Punkt, wenn du sagst, du bist Gott. Also entweder du bist größenwahnsinnig, keiner nimmt dich mehr ernst und du gehst in die Psychiatrie oder du verdienst halt viel Geld mit Fußball oder das, was du sagst, ist wirklich wahr. Aber versteht ihr, Jesus lässt diese Option nicht zu, sagen, ich habe zwar gelebt, aber ja, Jesus ist halt ein guter Lehrer. Sorry, die Option lässt Jesus nicht zu. Sondern du musst eine Position finden. Und entweder das, was er gesagt hat, ist wahr, oder das ist ein Spinner. Und dann ist all das, was wir hier machen, komplett sinnlos. Weil dafür würde ich früh um 9 nicht aufstehen oder um 7 oder 5:30 wie heute. Jesus ist Gott. Und deshalb konnte er gelassen sein. Jesus konnte gelassen sein, das ist das Geheimnis seiner Gelassenheit, dass er weiß, wer er ist. Jesus weiß, wer er ist und deshalb kann er so diesen Weg so bewusst gehen. Und deshalb setzt er sich dem aus, was da kommt, auch wenn er weiß, was auf ihn zukommt. Versteht ihr, wie verrückt das ist? Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen und will euch das beweisen, dass Jesus wusste, dass das kommt von dem, was hier steht. Ich will es dir an 3 Punkten beweisen. Jesus war nicht überrascht, dass ihn die religiösen Führer seines Volkes festnehmen werden. Ich habe euch dazu einen Vers mitgebracht. Schreibt interessanterweise ein anderer Jünger, ein anderer Beobachter dieses Ereignisses. Schreibt schon Monate bevor Jesus in diesem Garten ist, schreibt er Folgendes. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsste. Jesus weiß es schon so viel länger vorher, als es irgendjemand geplant hätte. Versteht ihr, das ist schräg. Es überrascht ihn nicht. Die zweite Sache, die ihn nicht überrascht, ist, dass Judas kommt und ihn verraten wird. Noch ein paar Stunden vorher. Ja, wir sind in einem Garten und ein paar Stunden vorher essen die zusammen Armbrot. Feiern ein Fest. Da wird übrigens dann auch das Abendmahl so eingesetzt, ja. Und während des Essens spricht Jesus mit Judas. Und das habe ich euch mitgebracht. Während des Essens erklärte er, ich sage euch, als Jesus sagt es, einer von euch wird mich verraten. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Rabbi, das Lehrer heißt es. Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Jesus sagt dem ein paar Stunden vorher, mein Freund, du wirst mich verraten. Und es wird mich nicht überraschen. Und die dritte Sache, die Jesus sehr bewusst macht, ist, diesen Garten zu wählen. Nicht mal der Garten ist zufällig. Wisst ihr warum? Ganz am Anfang, dort wo die Bibel losgeht, auf den ersten Seiten der Bibel, die Bibel beginnt sozusagen in einem Garten. Und in diesem Garten glauben wir als Christen, dass Gott die Menschen gemacht hat und dass die Menschen zu Gott sagen, irgendwann in diesem Garten, du genügst uns nicht mehr, Gott. Gott, du bist nicht mehr ausreichend für uns. Wir glauben, dass du es nicht gut meinst mit uns, sagen die Menschen zu ihm. Und sie essen von dieser Frucht, das nennen wir Sündenfall. Und dort findet ein Bruch statt zwischen Gott und Menschen in diesem Garten, in diesem allerersten Garten. Und wo befinden wir uns hier? Ist es nicht schräg, dass nachweislich ein Text, der viel älter ist, dieser erste Garten und dieser Text hier, wo Jesus diese Folgen des Sündenfalls umkehrt, dass er der wieder in einem Garten stattfindet? Ist es nicht irgendwie schräg? Das ist Gottes große Geschichte ist, die er mit dir und mir schreibt, mit dieser Welt schreibt. Sie beginnt in einem Garten und dort geht was kaputt. Und im Garten fängt was an, was dir eine neue Chance gibt. Das ist die große Geschichte, die Gott schreibt und nichts von dem, was hier passiert. Ihr merkt es, ist zufällig, gar nichts. Nicht eine kleine Nuance. Es war kein Zufall. Versteht ihr, Jesus steht nicht da und sagt, ups, wer hätte das gedacht? Ja, schade, ist aus. Sondern er wusste, wer kommt, Er wusste, dass Judas ihn verrät, er wusste, wann sie kommen und er wollte, dass es in einem Garten stattfindet. Und diese letzten 24 Stunden, die mit Verrat, Folter, Blut und Schmerzen ohne Ende zu tun haben, geht Jesus, der selbst sagt, dass er Gott ist, in einem Bewusstsein, das ist einfach der Hammer. Mit einer Gelassenheit und Ruhe. Weil er weiß, wer er ist, weil er weiß, dass er Gott ist. Und weil er weiß als Gott, dass er es nicht für sich selbst macht, sondern dass er es für dich macht. Dieser Jesus geht diesen Weg ganz bewusst für dich. Versteht ihr das? Für dich. Weil er dich liebt. Und das ist eine wunderbare Nachricht, ihr Lieben, an dieser Stelle. Gott steht nie vor den schwierigen Situationen deines Lebens und sagt, puh, ich weiß nicht, was ich damit noch anfangen soll. Gott steht nie vor deinen eigenen Fehlern. Gott steht nie vor den Trümmern deines Lebens und sagt, oh, das hat mich jetzt aber überrascht. Wie ziehen wir den Kern wieder aus der Scheiße? Gott steht nie vor den Trümmern deines Lebens und sagt, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Sondern Gott kann dir selbst in den schlimmsten Situationen und im schlimmsten deinem eigenen Versagen und deiner Unzufriedenheit eine Gelassenheit geben. Die einfach der Wahnsinn ist. Weil er selber diesen Weg gegangen ist. Und die Frage ist, warum geht er diesen Weg? Und das ist mein zweiter Punkt. Weil wir ein Problem haben. Die Offensichtlichkeit unseres Problems. Und ich will euch die Story noch ein bisschen mehr vor Augen malen. Ich glaube, das ist wichtig. Gerade die Leute, die so ein bisschen vielleicht religiös an der Stelle von euch sind oder mit einem religiösen Kontext aufgewachsen sind, die kennen ja diese Story. Und es ist wichtig, dass wir uns das ein bisschen vor Augen malen, was hier passiert. Da kommt Judas mit einem Verhaftungstrupp. Wisst ihr, wie viele Leute in diesem Verhaftungstrupp drin sind? Das sind 600 Römer. 600 römische Soldaten, dazu kommen noch religiöse Leute dieser Tempelpolizei und noch ein paar Diener und hier ein paar Knechte. Es sind über 600 Leute in der Nacht in einem Garten, um eine Person festzunehmen. Und vielleicht noch die 11 Hanseln, die sowieso schlafen oder geschlafen haben. Seine Jünger. Über 600 Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Könnt ihr euch das Setting vorstellen? 600 Leute, Fackeln und Waffen. Und dann steht Jesus dort. Also. Und jetzt kommt eine der ironischsten Ereignisse, die es in der Bibel, glaube ich, gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass Johannes sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte, als er das aufgeschrieben hat. Jetzt sagen die, wir suchen Jesus, den Nazarener. Und Jesus sagt, ich bin es. Und wisst ihr, was passiert? Diese 600 Mann legen sich auf den Boden. Die fallen einfach um. Bumm. Zwei Worte gesagt. Und könnt ihr euch die Geräuschkulisse vorstellen, wenn sie 600 Mann in Rüstungen auf den Boden fallen? Mitten in einer stillen Nacht. Geil. Warum tun sie das? Das ist ein Querverweis aufs Alte Testament, wieder auf den ersten Teil der Bibel. Das ist ein Querverweis. Wenn Gott mit in ganz besonderen Situationen Menschen begegnet, dann können sie eigentlich nicht anders, als vor ihm hinzufallen, weil sie merken, wir passen nicht zu diesem Gott. Und das ist unser Problem. Hier wird unser Problem deutlich. Wir passen nicht zu diesem Gott. Und das Einzige, was wir tun können, ist vor diesem Gott auf die Knie zu gehen und hinzufallen, weil wir merken, das geht nicht. Und diese Geste zeigt unglaublich viel, diese Situation, wenn ihr die vor Augen habt, so ein bisschen, zeigt die unglaublich viel von diesem Verhältnis souveräner Gott-Mensch. Was ist das Schlimmste, was dir in einem Kampf passieren kann? Dass du auf den Boden fällst. Warum? Weil entweder bist du dann tot oder du bist deinem Gegner hundertprozentig ausgeliefert. Und er kann mit dir machen, was er will. Wenn du einmal auf dem Boden liegst, hast du das Ding verloren. Und der Letzte, der auf dem Feld steht, hat den Kampf gewonnen. Und wer steht hier? Jesus. Und wer liegt hier? Über 600 Leute. Die nicht wissen, was passiert ist. Und was diese Soldaten hier ausdrücken, ohne das eigentlich zu wollen, ist genau das. Wir können vor dir nicht bestehen. Und das ist unser Problem. Wir können vor diesem souveränen Gott nicht ansatzweise bestehen. Und es kostet ihn zwei Worte, um diese Leute auf den Boden zu knallen. Und da hat er noch nicht mal eine Hand gehoben. Und wisst ihr, dass wir nicht zu diesem Gott passen, kommt an einer Person hier in diesem Text sehr gut raus, nämlich an Petrus. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, dass wir nicht zu diesem Gott passen. Dieser Petrus kommt nämlich in dieser Situation irgendwie und schlägt so einem Typen Ohr ab, völlig übereifrig, überlegt ihr das, 600 Leute, die zu 11, haben zwei Schwerter irgendwie und haut so einem Typen Ohr ab. Und das Interessante ist, was Jesus darauf sagt. Und das, was Jesus darauf sagt, auf diese Situation, auf das, was Petrus macht, zeigt uns die Größe unserer Verlorenheit. Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Soll ich den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, den bitteren Kelch, soll ich den nicht trinken? Und das ist wieder ein Verweis auf das Alte Testament, auf den ersten Teil der Bibel. Ihr merkt, heute müssen wir ein bisschen mit Symbolen arbeiten. Dieser Kelch ist ein Ausdruck für den Zorn Gottes. Und vielleicht kommt dir das ein bisschen kryptisch vor und du denkst, hä, komisch. Aber ich glaube, dieses Beispiel, dass was zu trinken oder ein Kelch für eine symbolhafte Bedeutung hat, das kennen wir. Ich spiele Fußball, ja, wir spielen nicht so sehr erfolgreich, aber wir haben dann doch mal vor kurzem gewonnen und dann kommt ein Freund von mir in die Kabine mit einem Pokal in der Hand. Und was Männer so machen, wenn ihre Frauen nicht dabei sind, auf gute Ideen kommen, und zwar den Pokal zu füllen, und alle haben ihn angefordert mit Bier, ja, voll zu machen, den Pokal, und als Zeichen des Sieges dieses Ding auf Ex auszudrinken, der Torschütze. Ja, die Stimmung da war danach grandios, kann ich euch sagen, in der Kabine. Aber versteht ihr? Wir verstehen das. Es ist also, ich will euch nur einen Zugang geben, dass es für einen Sieg oder für irgendwas steht, diesen symbolhaften Charakter. Und dieser Kelch steht nicht für einen Sieg, sondern steht für den Zorn Gottes. Und worüber ist Gott zornig? Es ist der Zorn Gottes über Sünder. Und wenn wir als Kirche von Sünde sprechen, ich glaube, ich muss kurz erklären, dann heißt es nicht, dass du an einem Regelkatalog versagt hast. Sondern wenn wir als Kirche von Sünde reden, dann meinen wir das, was tief, viel tiefer in deinem Herzen sitzt, nämlich, dass du Gott aus dem Zentrum deines Lebens genommen hast und dass Gott nicht mehr das Zentrum unserer Gedanken und unseres Lebens ist. Sondern dass er irgendwo am Rand steht oder dass er ganz draußen in unserem Leben steht, aber nicht im Zentrum unseres Lebens. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Sünde sprechen. Und dass wir immer wieder Gott sagen, es gibt wichtigere Dinge als dich, Gott, in meinem Leben. Und das alles füllt diesen Kelch des Zorns. Und ich bitte euch, dass ihr mir das nachseht. Ich hatte keinen so großen Kelch, der durchsichtig war und schön aussieht. Stellt euch vor, das ist ein Kelch. Und all das, was wir tun, was die Einstellungen unseres Herzens sind, all das, was sich nicht um Gott dreht in unserem Leben, ist Sünde und füllt diesen Kelch des Zorns. Und wisst ihr, das Verrückte ist, ich habe das in der letzten Woche erst wieder gemerkt in meinem Leben. Ich bin, meine Frau, wir bekommen ein Kind und es ist so, dass meine Frau in Elternzeit geht und ich will im Sommer auch 2 Monate Elternzeit machen und wir werden dieses Jahr noch umziehen wahrscheinlich. Und ich habe mich gefragt, diese Woche kam das wieder so ganz massiv in meinem Denken hoch und habe mich darum gekreist, dieses, Dominik, wie soll das werden mit deinen Finanzen, mit der Kohle? Du siehst schon jetzt, dass es wieder im Monat dann nicht reichen wird. Ne? Und versteht ihr, wenn alles so läuft und wir kommen irgendwie klar, dann ist es kein Thema. Aber sobald es schwierig wird, dann merke ich, worum mein Herz kreist und sich dreht, worum sich meine Gedanken drehen und was wirklich im Zentrum meines Lebens steht. Und dass ich Gott eigentlich sage, Gott, du genügst mir nicht, obwohl ich erlebt habe, dass du mir hilfst, du bist mir nicht genug. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir von Sünde reden als Kirche. Und es füllt den Zorn bei sich. Oder wenn du so wie Petrus wieder mal deinen Wutausbruch in deiner Woche hattest und einfach mal auf deine Kinder zusammenscheißt oder deinen Mann zusammenscheißt oder schlecht über ihn denkst oder wenn du deine Steuererklärung am Anfang deines Jahres frisierst oder wenn du, keine Ahnung, ja, wenn du deinen Arbeitskollegen wieder mal eins reinwirken willst, über deinen Chef schlecht denkst, das füllt diesen Kelch des Zorns Gottes. Warum? Gott ist nicht einfach nur so zornig, sondern er weiß, dass das, worum du dein Leben drehst und aufbaust, dass das dir niemals das geben kann, was du eigentlich davon erwartest. und dass es dich kaputt macht, dass dich das zerfrisst. Und deshalb ist Gott zornig über Sünder in deinem und in meinem Leben. Das ist eine ganz einfache Nachricht. Ich weiß, und für viele von euch ist die nicht neu. Aber das füllt diesen Zorn Gottes. Und Jesus sagt, irgendjemand muss dieses Ding trinken. Irgendjemand. Und eine Sache ist klar, wer immer dieses Ding trinkt, der wird sterben. Wenn dich der Zorn Gottes trifft, versteht ihr, diese Soldaten fallen um, nur weil Jesus sagt, ich bin. Stell dir vor, was passiert, wenn der ganze Zorn Gottes, bam, über mein eigenes Leben, mir fallen genug Dinge ein in meinem Leben, die schief laufen. Und ich glaube, wir sind uns viel zu wenig bewusst, genau wie dieser Petrus, was Sünde in unserem Leben, wenn wir von Sünde reden, habe ich gerade definiert, was ich damit meine, was Sünde mit unserem Leben macht. Dieser Petrus glaubt, er gehört zu den Guten. Versteht ihr? Und das ist unser Problem als religiöse Menschen oft. Wir glauben, wir gehören zu den Guten. Und er verteidigt Jesus, ja, und er denkt wahrscheinlich sogar, alles richtig zu machen. Das ist ja das Schräge an der Geschichte. Und er hätte vielleicht noch einem das Ohr abgehauen oder was weiß ich. Und Petrus glaubt, versteht ihr, Petrus glaubt, dass dieser Tod von Jesus nicht notwendig ist. Petrus sagt, Jesus, das muss doch nicht sein, dass du stirbst. Und das sagt er ihm schon mal ein paar Monate oder Jahre vorher, keine Ahnung wann genau. Auf jeden Fall ziemlich am Anfang vom Lukas-Evangelium wird uns das mal berichtigt, dass Petrus Jesus sagt, Jesus, du musst nicht sterben. Und Jesus ihm sehr deutlich die Leviten liest. Weil Petrus nicht versteht, wie schlimm es um ihn eigentlich aussieht. Und das ist das Verrückte, ihr Lieben. Du kannst sehr lange mit Gott unterwegs sein. Petrus war 3 Jahre ganz nah an der Nähe von Jesus. Und kannst trotzdem nicht verstanden haben, wie verloren du bist und wie groß dein Problem ist. Und wir stehen in der Gefahr, das zu vergessen. Und deshalb will ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal über Sünde in deinem Leben geweint? Wann warst du das letzte Mal erschüttert über dich selbst? Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, zu denken, dass wir eigentlich ganz gut sind. Aber dieser Gott, der sagt, irgendjemand muss dieses Ding trinken. Wer macht's? Und das ist eine Sache klar, wenn du und ich das trinken, und jeder von uns müsste das Ding selber trinken, ich müsste das Ding auslaufen. Und das würde mich killen. Und deshalb mein dritter und letzter Punkt. Die liebevollste Lösung. Was passiert mit diesem Kelch? Was passiert mit dem Zorn Gottes? Und diese Frage, die Jesus an Petrus stellt, beinhaltet eigentlich schon die Antwort. Er sagt, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Eigentlich müssen du und ich diesen Kelch selbst trinken. Die liebevollste Lösung sieht so aus, dass Jesus ihn trinkt. Weil er uns liebt. Jesus wird diesen Kelch nehmen und er wird ihn bis zum letzten Tropfen austrinken. Und wie dieser Kelch des Zorns aussieht, das werden wir uns in den ganzen nächsten Wochen angucken, was Jesus durchmacht, um dieses Ding auszutrinken. Was das heißt. Und um das so ein bisschen euch eine Idee davon zu geben, was das heißt, müssen wir mal ein paar Minuten zurückspulen. Ein paar Minuten vor dieser Begebenheit, wo Jesus in dem Garten gefangen genommen wird. Und zwar kurz bevor Judas mit seinem Verhaftungstrupp kommt, wird an einer anderen Stelle in der Bibel berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern in diesem Garten auffordert, mit ihm zu beten. Und es wird gesagt, er hat Angst. Versteht ihr das Verrückte? Kurz bevor uns Johannes berichtigt, wie ruhig Jesus ist und wie bewusst er diesem Trupp entgegengeht, wird gesagt, er hat richtig Schiss. Und er hat so viel Angst, dass der Schweiß, also Schweißausbrüche hat und dass er auf den Boden fällt. Weil er diese Last nicht tragen will. Weil er sagt, wenn ich weiß, was es heißt, das Ding zu trinken. Und das drückt ihn auf den Boden. In diesem Garten, kurz bevor diese Leute kommen. Und als er dort auf dem Boden liegt, betet er Folgendes. Abba, und das heißt einfach nur Papi, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und wieder dieser Kelch. Es geht darum, versteht ihr? Lass dieses Ding an mir vorübergehen. Jesus sagt, ich will das nicht. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Gott, ich will nicht. Oder das ist so schwer. Und was wir hier merken, ist, es geht nicht in erster Linie um den körperlichen Schmerz, den Jesus erträgt, sondern er weiß von Anfang an sehr genau, dieser Kelch ist ein Kelch des Zorns und es geht darum, und das ist das, was ihm schwerfällt. Dieser Weg wird damit enden, dass Jesus am Ende sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass dieser Gott ihn verlassen muss, weil er diesen Kelch trinkt. Und er sagt, und er schreit, Gott, wenn es eine andere Option gibt, bitte, dann mach's anders. Aber Gott schweigt. Das ist ein Gebet, was nicht erhört wird. Ganz interessant. In der tiefsten Phase und in der größten Krise wird das Gebet von Jesus nicht erhört. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und dann sagt Jesus einen der schönsten Sätze. Auf diesem Boden kniend und weinend sagt er einen der schönsten und liebevollsten Sätze, den es in dieser Menschheitsgeschichte wahrscheinlich gibt. Sagt aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Jesus trinkt diesen Kelch und er trägt diesen Zorn, dieses Giftgemisch Gottes. Was es heißt, werden wir uns in den nächsten Wochen noch angucken. Aber ich habe euch ein Zitat von einem Theologen mitgebracht, der sagt, Jesus hätte jedes Recht, dich und mich mit seinen Tränen erfüllten Augen anzusehen und zu rufen, das ist dein Kelch. Du bist dafür verantwortlich, das ist deine Sünde, trinke du ihn, trink du das Ding aus. Nicht ich, trink du es aus, bitte. Es ist deine Sünde. Es ist dein Problem. Das, was Jesus hier durchmacht, das hätte ich und das hättest du durchmachen müssen. Aber er, versteht ihr, er, der sagt, ich bin Gott und ich lege mit zwei Worten mal 600 Leute soeben auf den Boden. Der trinkt diesen Kelch aus. Bis auf den letzten Tropfen. Und wer das verstanden hat, wer das wirklich verstanden hat, was das heißt, und das müssen wir, glaube ich, immer tiefer verstehen, der kann am Ende eigentlich genau nur das tun, was die Soldaten getan haben, nämlich vor diesem Gott zu knien und zu sagen, Gott, ich bin eigentlich ein toter Mann, eine tote Frau, Gott, ich genüge dir nicht. Niemals werde ich das. Aber wir knien nicht vor diesem Gott, weil wir müssen wie diese Soldaten, so weil wir verstanden haben, freiwillig, wie viel er für mich gegeben hat. Und ich will es am Ende nochmal ein bisschen steil machen und dich herausfordern. Wir lesen in der Bibel an einer Stelle, dass am Ende dieser Welt jeder mal vor diesem Gott knien wird. Und du kannst dir raussuchen, ob du das freiwillig tun wirst. Und ich weiß, das ist sehr steil und es fällt mir schwer, das zu sagen. Oder ob du es am Ende tun wirst, weil dieser Gott dich dazu auf die Knie zwingt. Ihr werdet jetzt eine kurze Zeit haben, über diese Frage nachzudenken. Über eine Frage, dein nächster Schritt. Mit welcher Schuld ist mein Kelch gefüllt? Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was ist bei mir in der letzten Woche gewesen. Dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir nicht gut sind. Und dann werden wir ein Lied singen. Das heißt, hier bin ich klein vor deiner Herrlichkeit. Und es drückt dieses Verhältnis souveräner Gott und ich sehr gut aus. Hier bin ich klein vor deiner Herrlichkeit. Eigentlich muss ich auf dem Boden liegen. Und ich bitte dich, dass du das Lied dann mitsingst, wenn du das sagen kannst. Wenn du sagen kannst, ja, ich bin hilflos verloren und ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diesen Gott. Und wenn du da innerlich nicht mitgehen kannst, dann kannst du gern einfach leise sein, kannst schweigen, kannst zuhören, kannst innerlich überlegen. Ich möchte es ein bisschen steil formulieren, möchte sagen, denk darüber nach. Und wenn du merkst, ich bin nicht gut, dann bitte ich, dass du das Lied dann mitsingst. Und deine Knie beugst vor dem, der es wert ist. Wir singen dort nämlich in dieser einen Textzeile, ich kenne meine Sünde gut. Ich kenne meine Sünde gut. Kennst du sie gut? Und deshalb denken wir jetzt drüber nach. Und dann werden wir das Lied singen.